So, relativ pünktlich starten wir in den nächsten Vortrag. Wir begrüßen Michael Steinfurth und Co-Pilot Uwe Gravert von der B1 Systems, die uns jetzt nochmal ein anderes System vorstellen werden, den Red Hat Enterprise Virtualization. Herzlich willkommen, Applaus.
Wir freuen uns.
Gut. Ja, dann ein kurzes Hallo nochmal von mir. Mein Name ist Michael Steinfurth. Ich bin B1 Systems Consultant und Trainer. Das ist mein Kollege Uwe Gravert. Wir werden heute kurz das Thema REF vorstellen. Was steckt dahinter? Was bildet es ab? Also eine Alternative zu Virtualisierungslösungen. Und ja, das schauen wir uns mal an. Wie sieht's aus? Was ist jetzt das Besondere? Was steckt dahinter? Und ja, hast du jetzt was verändert?
Nee.
Augenblick. Die Taste klemmt? Okay. So, ein kurzer Agenda-Überblick. Am Anfang gebe ich Ihnen einen Gesamtüberblick. Was ist das REF? Also was steckt überall dahinter? Dann, wie ist es aufgebaut? Was ist die Architektur? Woraus besteht sie? Was für eine Features bringt es mit? Dann gehen wir kurz darauf ein, was steckt hinter der Storage-Verwaltung, hinter dem Identity-Management und wie ist das Ganze skalierbar. Das Ganze ist so aufgebaut, dass wir zuerst Folien zeigen, da sind Informationen drauf, dass wir quasi erstmal die ganze Theorie betrachten und im Anschluss zeigt Ihnen mein Kollege Uwe Gravert, wie das in der ganzen Live-Demo mal aussieht. Das heißt, Sie können sich das auch mal live anschauen, wie es gemacht ist. Gut, kurz zur Firma B1 Systems, wer uns noch nicht kennt, wir sind ein Linux-Open-Source-Unternehmen, das deutschland- und europaweit agiert, mittlerweile 60 Mitarbeiter und mehr. Ja, unsere Themen sind hauptsächlich Virtualisierung, kennt man Xen, KVM, Cloud-Software, OpenStack sind wir sehr aktiv. Und ja, dazu betrachten gehen wir auch in Unternehmen rein. Das heißt, wir stellen da Komplettlösungen vor. Heißt, ein Unternehmen kommt auf uns zu, hat gewisse Ansprüche und sagt dann, ja, wir hätten gern die und die Umgebung mit dem und dem Management oder mit der Virtualisierungslösung und wir bieten dann die Komplettlösung dazu an. Ja, grundlegend machen wir natürlich auch Beratung, Support und Entwicklung und Schulung auf dem Gebiet. Ja, vielleicht, wie gesagt, wer uns noch nicht kennt, wir sind deutschlandweit verteilt. Jeder kleine Tux stellt hier einen Standort dar, wo ein Mitarbeiter in Deutschland ist. Also ich glaube, es gibt kaum Bundesland, wo wir nicht sind. Selbst in Berlin haben wir auch hier etwas da. Sitzen selber tun wir in Ingolstadt, wo das große Symbol hier ist. Ja, unsere Webseite b1systems.de, glaube ich, brauche ich nicht weiter zu sagen. Gut, zum eigentlichen Kernthema REF. Was ist REF überhaupt? Wer von Ihnen kennt denn vielleicht KVM? Okay. Und auch KVM schon eingesetzt? Die Finger werden weniger. Im Enterprise-Umfeld KVM eingesetzt? Okay. Hat es allen Spaß gemacht, damit zu arbeiten? Oh, doch, da ist ein. Also es ist natürlich eine sehr schöne Virtualisierungslösung, aber bei KVM gab es halt immer noch nicht so das All-in-One-Produkt, um das zu vermitteln. Dieses versucht man jetzt mit REF zu erreichen, beziehungsweise hat man auch mit REF erreicht. Was ist denn REF überhaupt? Also das REF ist das offizielle Produkt von Red Hat. Dahinter steckt das Open-Source-Produkt OVID. OVID ist eine komplette Lösung, die eine Management-Plattform für die ganze Virtualisierungstechnologie mitbringt. Wie angesprochen schon, es wird die Virtualisierungstechnik KVM verwendet. Jeder, der von Ihnen das schon mal verwendet hat, weiß es wahrscheinlich. Dazu ist im Hintergrund als Hardware notwendig diese speziellen Features AMD V und Intel VTX. Das sind erweiterte CPU-Befehlssätze, damit man virtualisieren kann. Das ist Grundvoraussetzung für KVM. Ja, Bisher war es immer so, wenn man KVM hatte, es gibt da einige Frontends, aber angefangen hat das Ganze, dass man vielleicht als Hintergrundinformation so einen QEMU-Prozess aufgerufen hat, also die virtuelle Maschine, die wir später haben, ist auf unserem Linux-System ein einzelner Prozess. Der besteht zwar aus mehreren Threads, aber es ist ein einzelner Prozess. Darum hat man jetzt quasi ein großes Verwaltungsfrontend gebaut, damit sich das einfacher zu administrieren lässt. Ja, woraus besteht REF im Gesamtüberblick? Da haben wir zum einen den REF Manager. Was macht er? Wie der Name sagt, ist der Manager. Der verwaltet alles. Der bildet für den Administrator, sehen wir nachher, ein Webfrontend da. Über das können wir alles einstellen, konfigurieren und managen. Das ist ein eigenes Stückchen Software, sage ich mal so. In den meisten Fällen ist das sogar ein einzelner Host. Es muss kein einzelner physikalischer Host sein, es kann auch eine virtuelle Maschine sein, aber es ist ein eigenes Betriebssystem, in dem Fall quasi ein eigenes System. Dann haben wir als zweite Komponente den RefH. Der RefH ist einfach nur ein einfaches Hypervisor-Betriebssystem. Heißt, es ist ein abgespecktes Ref, man kann auch ein vollwertiges Ref nehmen, das halt ein minimales Linux abbildet, was diese KVM-Unterstützung mitbringt. Das ist quasi später unsere Arbeitsgeräte. Darauf laufen die virtuellen Maschinen. Das sind die RefHs. Davon kann ich mehrere später nebeneinander packen und darauf läuft das dann. Und wenn man denn möchte, oder sollte man machen, kann man noch einen Benutzer- und Gruppenverwaltung ranhängen. Typische LDAP-Dienste. Ich sag mal so, Active Directory gesehen, wenn nachher noch. Open LDAP. Irgendwann. Gut. Kurzer geschichtlicher Einblick. Wer von Ihnen hat denn schon mal REF benutzt? Ein Finger sehe ich. Das Licht blendet ein bisschen. Zwei, okay.
Und welche Version?
Genau.
Zwei oder drei?
Drei. Zwei. Okay. Ja, wie man hier sieht, Nachteil war bis Version 2, man hatte immer noch Microsoft-Komponenten drin. Wenn man also ein reines Linux-Umfeld haben möchte, musste man mit REF 2 immer noch Microsoft-Komponenten drin haben. In diesem Fall halt den MS-SQL-Server bzw. ein .NET-Framework und das Active Directory. Seit Version 3, was es seit Anfang letzten Jahres gibt, wurde das alles auf, sag ich mal so, Linux portiert, kann man so grob sagen. Man hat das Backend, also dieses ganze, die ganze Verwaltung umgeschrieben, das ist jetzt eine Java-Anwendung. Als Datenbank benutzt man jetzt die Open-Source-Datenbank Postgres und für das Identity-Management hat man noch den IPA und den RHDS hinzugefügt. Der RHDS ist der Red Hat Directory Server und IPA ist der
Red Hat Identity.
Auch ein Service von Red Hat.
Gut. Also das Active Directory Pendant von
genau. Red Hat. Genau. Wer es nicht verstanden hat, ist Active Directory Pendant. Gut, so, damit wir mal ein schönes Übersichtsbild haben, so sieht das Ganze aus. Dort haben wir in der Mitte den RefM. Der RefM ist also unser Manager, der stellt uns zwei Portale zur Verfügung. Das ist zum einen das User-Portal, sehen wir nachher später noch, das Admin-Portal und auch managerfreundlich ein Reporting-Portal. Über diesen RefM haben wir einmal die Anbindung an die Postgres-Datenbank, die als Komponente dazu kommt. Dann verschiedene Storages, gehen wir noch drauf ein. Und der RefM, sieht man hier, steuert hier mehrere RefHs. Die sind hier getrennt, warum, kommen wir gleich noch zu. Aber wichtig ist, er ist hier die zentrale Einheit, die alles steuert. Natürlich haben wir auch das Identity-Management mit dran. Gut, ein architektonischer Überblick. Wie ist also das REF auf? REF arbeitet in mehreren Organisationsstrukturen. Die oberste Organisationsstruktur in einem REF ist das REF Data Center. Muss nicht in der wahren Welt ein eigenes Rechenzentrum sein. Es ist einfach nur ein Oberbegriff. Zu einem REF Data Center gehören drei Komponenten. Das ist wie in einem richtigen Rechenzentrum Storage, Netzwerk und Cluster. Auf die einzelnen Komponenten gehen wir gleich noch ein. Auch das hier wieder dargestellt. Wir haben hier ein Datacenter mit mehreren Clustern. Jedes Cluster hat sein eigenes Netzwerk, hat seinen eigenen Hypervisor. Und daran ist unser Storage angeklemmt. Aber wie gesagt, in einem Datacenter können auch mehrere Cluster sein. Gut, was ist denn eigentlich ein Cluster? Die typische Begrifflichkeit für ein Cluster ist immer ein Verbund von Rechnern, also ganz viele Rechenknoten miteinander. Dabei ist in diesem Fall keine Aussage generell zu treffen, ob das so Verfügbarkeitscluster sind, ob das Forschungscluster sind, die ganz viel rechnen. Ein Cluster ist einfach ein Verbund von Rechnern. In diesem Fall ist ein Cluster eine Zusammenfassung von den Hypervisern. Wichtig dabei ist immer, in einem Cluster müssen alle Hypervisor vom selben CPU-Typ sein. Heißt, ich habe jetzt drei Server nebeneinander stehen und da muss überall zum Beispiel ein Intel-CPU sein. Ist da eine AMD-CPU dazwischen, ist das kein Cluster mehr in dem Fall. Jemand eine Idee, warum das so ist? Schon weit vorausgeblickt. Wenn ich eine virtuelle Maschine migrieren möchte von einem zum anderen, ist es nicht immer ideal, wenn da zwei unterschiedliche Befehlssätze drunter sind. Die müssen einheitlich sein. Ja. Innerhalb eines Clusters, wie ich gerade erwähnt habe, kann ich also live migrieren. Und zwar meine ganzen virtuellen Maschinen. Hin und her, wie ich möchte. Eine Live-Migration, der Begriff ist jedem bekannt. Ich habe eine aktive virtuelle Maschine und ich sage, du läufst jetzt auf diesem Server momentan und du sollst später auf dem Server laufen, dabei sollst du aber nicht ausgehen. Das ist eine Live-Migration. Das heißt, eine virtuelle Maschine wird während des laufenden Betriebs, während sie läuft, da kann jetzt ein Webserver drauf sein, auf den irgendwelche Leute im Internet surfen, also eine Webseite quasi, auf der sie drauf surfen. Während die rüber migriert wird, funktioniert die Webseite dauerhaft. Mit einem minimalen Zeit-Timeout, aber der ist so minimal, kriegt man kaum mit. Das ist eine Live-Migration. Und innerhalb eines Clusters kann ich auch eine Hochverfügbarkeit zur Verfügung stellen. Hochverfügbarkeit heißt was? Minimale Ausfallzeiten einer virtuellen Maschine. Heißt, meine virtuelle Maschine stürzt ab, irgendein Rechner stürzt ab, er ist nicht mehr erreichbar und soll möglichst schnell wieder da sein. Gut, das Ganze bildlich dargestellt, wie ich gerade beschrieben habe. Wir haben hier ein Cluster, auf dem eine Migration stattfindet. Da hat man hier den AMD-Hypervisor und man sagt, virtuelle Maschine wandert von dem Hypervisor zu dem Hypervisor. So, dann haben wir noch das hochverfügbar, das HA. HA kommt hier von High Availability, also Hochverfügbarkeit, der Failover. So, was passiert jetzt? Hier stirbt jetzt ein Hypervisor weg. Also muss die virtuelle Maschine auf einem anderen Hypervisor gestartet werden. So, als Hintergrundinformation, REF arbeitet dabei mit einem Powerfencing. Das Powerfencing ist folgendes. Ich muss bei einem Fencing, ich mache Fencing, damit ich sicherstellen kann, damit ein Hypervisor, also ein Host, wirklich runter ist. Warum muss man das machen? Man muss Datenintegrität bewahren. Also mache ich ein Power Fencing, so, schwieriges Wort. Und das heißt, es wird über eine Management-Konsole draufgegangen und der wird abgeschaltet. Richtig, Strom weg. Und danach wird die virtuelle Maschine einfach auf dem anderen Hypervisor wieder hochgezogen. Die ganze Verwaltung selber übernimmt der RFM. Man kennt das vielleicht von Cluster-Software, da hat das Cluster-Software sonst gemacht. Ne? Ja, habe ich schon erwähnt, also wir haben hier die Komponente in Hypervisor-Host. Er ist wirklich, da steckt nicht viel Logik dahinter. Das ist ein simples, kleines, minimales Betriebssystem. Das wird installiert, dort gebe ich die Adresse von meinem Ref-Manager an. Der meldet sich beim Ref-Manager und ab da übernimmt der Ref-Manager die Kontrolle und fügt den dann per Web-Drag-and-Drop zu dem Cluster hinzu oder nicht. Und ansonsten laufen da nur ganz simpel virtuelle Maschinen drauf. Mehr macht der Hypervisor nicht. Also ist eigentlich keine Logik, nichts Intelligentes dahinter. Also nicht wirklich. Ja, auch hier nochmal das Ganze bildlich dargestellt. Wir haben hier unseren Ref-Manager und der steuert hier die Hypervisor. So, hier ist noch nebenbei erwähnt Templates für VMs. Warum braucht man Templates? Ich möchte jetzt ganz viele virtuelle Maschinen erstellen, gleichen Typs. Und damit ich nicht jedes Mal alles zusammenklicken muss, kann man sich natürlich Templates auch hier machen. Ist einfacher, ne? Okay. Gut, virtuelle Maschinen. Ja, Live-Migration habe ich schon angesprochen. Besonderes Feature Snapshotting. Was ist Snapshotting? Ich friere einen Zustand ein, die Daten werden gespeichert und die Daten kann ich dann später wieder, halt kann ich sagen, ich möchte diesen Zustand wieder haben. Dann haben wir noch ein Load Balancing zwischen Schedulern. Warum haben wir das? Man stellt sich vor, man möchte eine Gleichauslastung von allen Hypervisern haben, also von allen Rechnern. Das übernimmt dann dieses Load Balancing. Andersherum Fall, man hat jetzt ein, zwei Hosts, die halt noch nicht voll ausgelastet sind, kann man alle virtuellen Maschinen dahin schalten und die restlichen Hosts setzt man in den Energiesparmodus. Das heißt, für die Green IT-Fans ist hier auch was gegeben. Gut, und der Failover habe ich schon erklärt. Gut, ja, was haben wir noch für eine Funktion? Hot Plugging von Netzwerk und Storage. Das heißt, ich kann zur Laufzeit virtuelle Disks, also Platten in dem Fall, wo im Hintergrund ein Disk-Image ist, reinhängen in die virtuelle Maschine und dann sind die sofort verfügbar. Dasselbe gilt mit einer Direct Loon, also über ein Storage-Protokoll, das direkt in die virtuelle Maschine gehängt wird. Fiber-Channel, ja. Eiskali, ne? Gut, und natürlich kann ich auch Netzwerke zur Laufzeit hinzufügen. Gut, ein kurzer Überblick über die Storage-Verwaltung noch. Was kann ich alles? Ja, da sind die allseits bekannten, Fiber Channel wird unterstützt, iSCSI und NFS. Was ist jetzt hier Besonderes? Bei NFS ist etwas Besonderes, und zwar, wenn ich meine virtuellen Maschinen installiere, ist ja so, als wenn ich normalerweise eine CD reinstecke, in diesem Fall sind das ISO-Abbilddateien, die werden bei REF auch in diesem NFS-Storage geparkt, gespeichert und von da aus aufgerufen. Das ist hier der Sonderfall. Ansonsten kann ich halt direkt iSCSI-Loons oder Fiber-Channel-Loons, also die Storage-Devices, die über das Protokoll reinkommen, direkt reinhängen. So, auch das hier einfach nochmal dargestellt. Ich denke mal, das ist nicht weiter schwierig zu verstehen, dass das Storage direkt durchgehängt wird an die virtuelle Maschine. Gut, Identity Management. Okay, dann übergebe ich mal an meinen Kollegen Uwe.
Ja, also ich mache einfach nahtlos weiter. Zum Thema Identity Management, REF und auch OWIRT, also das Upstream-Projekt, die bringen keinerlei Benutzer- oder Gruppenmanagement mit. Heißt also, es gibt wirklich nur einen einzelnen Benutzer, den Admin-Benutzer. Man muss für Identity Management, also für Benutzer und Gruppen, muss man auf ein externes Identity Management zurückgreifen. Beim REF werden derzeitig unterstützt einmal Active Directory, dann Red Hat IPA und Red Hat Directory Server. Demnächst wird es noch den IBM Tivoli Directory Server geben und OpenLDAP hoffentlich auch nochmal irgendwann. Also ist zumindest auf dem Weg im OWIRT-Projekt, also im Upstream-Projekt. Okay, also wie schon erwähnt, also die Benutzer und Gruppen, die werden extern in LDAP-Server gepflegt, also Active Directory oder eben von Red Hat IPA oder RHDS. Es ist möglich, mehrere LDAP-Server ans REF anzubinden. Heißt also, wenn ich zum Beispiel mehrere Active Directory-Server habe, mehrere Forests zum Beispiel, kann ich die alle im REF einbinden. Die Rollen können Benutzern und Gruppen zugeordnet werden. Ich zeige es dann auch nochmal in der Demo, wie es aussieht. Es gibt natürlich verschiedene Rollen, Administratoren, Storage-Administratoren, Netzwerk-Administratoren, normale Benutzer, Benutzer mit erweiterten Rechten. Dafür gibt es schon vorgefertigte Rechte und die können dann den Benutzer und Gruppen aus den jeweiligen Identity Management Systemen wie Active Directory und so weiter zugeordnet werden. Neue Rollen können natürlich auch definiert werden. zeige ich dann auch nochmal in der Demo. Und die bereits bestehenden Rollen kann man als Vorlagen, als Templates benutzen, um neue Rollen zu kreieren. Hier ist nochmal ein kleines Bild. Hier sind diese, so ein paar vorgefertigte Rollen nochmal gezeigt. Ich zeige die dann einfach nochmal in der Demo am besten. Zu den Portalen, also wie gesagt, auf dem RevM, dem Manager, gibt es zwei verschiedene Portale. Einmal das Admin-Portal und User-Portal. Heißt also, Administratoren locken sich in einem anderen Portal ein als normale Benutzer. Zu der Ansicht, die zeige ich dann auch am besten nochmal in der Demo. Okay, wir im Konsole über Spice und VNC zeige ich dann auch nochmal, gibt es auch in beiden Portalen, machen wir dann in der Live-Demo. Zur Skalierbarkeit. Die Werte hier sind von Red Hat, die sind jetzt nicht unbedingt technischer Natur, sondern die sind einfach Werte, die von Red Hat vorgegeben sind, zum Beispiel diese 200 Cluster. Die haben jetzt keine wirkliche technische Grenze, sondern es ist einfach die maximal die Obergrenze, die von Red Hat unterstützt wird. Man kann also, wie gesagt, 200 Cluster in einem Rev-System betreiben. Man kann pro Hypervisor 160 Cores, also 160 CPUs fahren und maximal 2 Terabyte Memory. Und die gleichen Limits gelten dann auch nochmal in den VMs. Okay, Fragen machen wir dann zum Schluss. Ich würde jetzt einfach mal zur Demo übergehen. Ein bisschen abgehakt. So, also hier habe ich mal die Ansicht vom Admin-Portal. Hier drüben sieht man die Gliederung von Rev nochmal. Ein System besteht also aus einem Datacenter. Zu einem Datacenter gehören das Storage, Templates und die Cluster. Wir haben jetzt hier in der Demo einen einzelnen Cluster, einen Intel-Cluster. Dort drinnen gibt es einen einzigen Host, den man hier sieht. Cluster nochmal innerhalb eines Clusters, also ein Cluster ist ein Verbund von Hypervisoren mit gleichem CPU-Typ, heißt also entweder Intel oder AMD. Grund ist die Live-Migration, die nur zwischen zwei gleichen CPU-Typen erfolgen kann. Also wie gesagt, man kann hier bis zu 200 Datacenter definieren. Hier würden dann zu dem Cluster die ganzen Hosts angezeigt werden. Hier sieht man nochmal in der Übersicht die aktuelle Load. Auf dem zum Beispiel laufen jetzt gerade zwei VMs. Hier die Speicherauslastung und die CPU-Auslastung von dem Host. Zum Datacenter gehört dann ein Storage. Also man muss sich auf einen Storage-Typ festlegen, zum Beispiel iSCSI oder NFS. Dieser Cluster hat jetzt zum Beispiel als Festplatten-Backend iSCSI. Die ISO-Images müssen immer auf NFS liegen, die können also nicht auf irgendeinem anderen Storage liegen. Warum, weiß ich auch nicht so genau, aber man kann es nur auf NFS packen. Hier kann man beliebig viele Loons und einbinden und kann zum Beispiel auch zwischen den Storages die Festplatten-Images migrieren. Dann sieht man als weiteres hier die Disk-Images, die angelegt sind. Das sind die Disk-Images, die zu den entsprechenden virtuellen Maschinen gehören. Ja, als nächstes sehen wir die virtuellen Maschinen. Ich habe jetzt hier 3 virtuelle Maschinen angelegt. Und hier sieht man die Infos zu den einzelnen virtuellen Maschinen, typische Daten, Memory, wie viel CPUs definiert sind für die virtuelle Maschine und so weiter und so fort. Hier kann man sie steuern, ein- und ausschalten, und man kann sich hier über dem Button auch dann die Konsole anzeigen lassen. Ich klicke mal rauf. Es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt einmal das SPICE-Protokoll und das VLC-Protokoll, was unterstützt wird. Das kann man dann beim Anlegen der VM definieren. Und mit SPICE ist natürlich das schnellere Protokoll und auch das angenehmere. Also man kann hier einfach mit Doppelklick einfach sich die Konsole hochholen. Ich wollte mal kurz zeigen, warum es bei VNC nicht so schön ist. Bei VNC öffnet sich leider kein Bild so einfach. Man muss hier das Passwort erst rauskopieren und muss sich dann über die IP und Port hier dann mit seinem VNC-Client auf die Konsole verbinden. Passwort läuft dann nach 2 Minuten ab. Okay, wir hatten ja vorhin schon Live-Migration angesprochen, also man kann hier zum Beispiel dann in der Oberfläche die Maschine migrieren. Wir haben jetzt leider nur einen einzigen Hypervisor-Host, deswegen können wir jetzt leider nicht migrieren. Aber würde man denn hier ganz einfach über den Button, sagt man, auf welchen Host man die Maschine rüber migrieren möchte, und die wird dann live rüber migriert. Man kann hier ebenfalls Templates erstellen aus den virtuellen Maschinen, müssen dafür gestoppt sein. Die findet man dann hier. Habe hier einfach mal ein Template angelegt. Ne? Das kann dann jeder benutzen, der eine neue Maschine erstellen will, und kann sich aus dem Template dann einfach schnell eine neue Maschine erstellen. Okay. Beim Reiter Benutzer sieht man dann die Benutzer, die jetzt hier definiert sind. Ich habe jetzt einfach mal hier 3 Benutzer definiert, einmal Power User, Super-User und normalen User. Mit dem Super-User bin ich jetzt gerade hier in dieser Ansicht eingeloggt und kann mit dem das ganze Ref administrieren. Und die User-Ansicht zeige ich gleich nochmal. Zum Cluster wollte ich nochmal zeigen, gibt es noch 2 interessante Einstellungen. Es gibt einmal hier die Policy. Wie bereits angesprochen, gibt es hier 2 Möglichkeiten zu sagen, wie man die Lastverteilung einstellen möchte. Man kann es so einstellen, dass man einmal auf Power Saving geht, heißt also, dass die virtuellen Maschinen auf wenige Hypervisoren migriert werden, wenn es möglich ist, und um Hypervisoren freizustellen und die dann in Power Saving Modus zu setzen. Oder man sagt, man möchte immer volle Power haben oder genügend Ressourcen zur Verfügung haben für neue Maschinen und kann dann Even Distribution einstellen. Damit werden dann die Maschinen auf die verfügbaren Hypervisoren verteilt. Zu einem Cluster gehört dann ebenfalls auch gehören logische Netzwerke. Diese Netzwerke werden dann in den Hypervisoren als Linux Bridges definiert, und ich kann dann auf dem Host sagen, auf welches reelle Interface ich dieses logische Netzwerk dann packen möchte. Kann ich gleich mal zeigen. Wenn ich hier im Host die Network Interfaces anschalte, dann habe ich hier das Setup von den Network Interfaces. Das ist wirklich Drag-and-Drop-mäßig gemacht. Heißt also, wenn man jetzt noch weitere logische Netzwerke definieren würde, würden die hier stehen, und man kann die dann einfach auf die verfügbaren Network Interfaces einfach per Drag-and-Drop draufziehen und dann hier konfigurieren. Soweit zum Cluster. Ich kann auf jeder Ebene vom Ref Permissions erteilen, also Berechtigungen verteilen, um bestimmten Benutzern, die aus dem Identity Management kommen, verschiedene Rollen zuzuweisen. Okay, zum Host. Ja. Also es geht, Hooks sind noch ganz interessant. Ich kann auf dem Host also Hooks definieren. Das bedeutet, dort werden Skripte ausgeführt zu bestimmten Aktionen, zum Beispiel wenn eine VM gestartet wird, wenn sie gestoppt wird, wenn sie migriert wird. Dort kann man dann zum Beispiel Ad-hoc-Konfigurationen bestimmen, die der VM dann mitgegeben werden. Okay. Dann zeige ich jetzt noch mal kurz die Ansicht. Also das war, wie gesagt, das Administrationsportal. Und so sieht's Benutzerportal aus. Dort sieht diese ganze Sache ein bisschen aufgeräumter auf. Die ganzen Einstellungen vom Storage und so weiter fehlen. Und der Benutzer sieht halt nur die VMs, die er zur Verfügung hat. Ich bin jetzt hier gerade mit einem Power-User drinne. Der hat zum Beispiel die Möglichkeit, neue VMs zu erstellen. Ich kann auch einen ganz normalen Benutzer nehmen. Der hat dann keine Möglichkeit, neue VMs zu erstellen, sondern der kann zum Beispiel nur aus Templates VMs zum Beispiel erstellen. Das sind alles Sachen, die ich einstellen kann. Da fällt mir ein, die Permissions natürlich noch vergessen, ganz wichtig. Und zwar, man kann global fürs Ref hier oben bei Configure die Permissions setzen. Also einmal hier sind die vordefinierten Rollen. Hier kann man auch neue Rollen erstellen. Und über System Permissions kann man dann Benutzern oder Gruppen aus dem Identity Manage diese Rollen zufügen. Funktioniert dann wie folgt. Hier hat man dann die Liste von Benutzern oder eben Gruppen. Hier unten sind Gruppen. Und ich kann hier dann hier anklicken und kann hier unten den entsprechende Rolle dann auswählen. Okay. Gut. Ja, also hier nochmal die Ansicht vom Benutzer. Der kann sich dann halt nochmal die gängigen Informationen zu den virtuellen Maschinen anzeigen und gegebenenfalls auch, wenn er die Rechte dafür hat, editieren. Gut.
Ja, bitte. Vielleicht so ein typischer Anwendungsfall für das Portal hier, für das User-Portal, wird offiziell auch so von Red Hat gesagt, ist ein typischer Anwendungsfall. Ich kann jetzt mehrere virtuelle Desktops, wo ich später drauf arbeite, kann ich hier quasi in diesem System hinterlegen. Und kann mich denn als einfacher Benutzer mit minimalen Rechten, wo ich dann nur Zugriff auf eine virtuelle Maschine habe, die dann meinen Desktop repräsentiert, darauf zugreife. Das Ganze funktioniert deswegen so super, weil das BICE-Protokoll im Einsatz ist. Vielleicht als Information, VNC kennen die meisten von Ihnen wahrscheinlich, ist einfach die grafische Abbildung auf Ihr System. Man kann jetzt Tastatureingaben zurückgeben und Mauseingaben über VNC, aber man kann andere Sachen nicht machen. SPICE hat man das Ganze optimiert, das heißt, erstmal hat man wenig Last übers Netzwerk, wenn man SPICE benutzt, um die Grafikdarstellung zu machen. Aber das Besondere an SPICE ist zum Beispiel, man kann auch einen USB-Stick zum Beispiel lokal auf meinem System, also jetzt, man stelle sich vor, das ist ein Minimal-Client, also ein SIM-Client hier, womit ich nur eine Webseite aufrufe. Ich stecke meinen USB-Stick hier ran, rufe da eine virtuelle Maschine auf und durch das SPICE-Protokoll wird dann von hier aus in mein Rechenzentrum die Daten vom USB zum Beispiel übertragen. Das ist so ein typischer Anwendungsfall. Auch das Ausrollen von mehreren Desktops. Also ich könnte jetzt, wenn ich wollte, sagen, ich habe jeden Tag einen neu zurückgesetzten Desktop. Das heißt, ich mache den Desktop aus nach der Arbeit und habe am nächsten Tag wieder ein zurückgesetztes System. Das ist so das typische Beispiel für den Desktop, für das User-Portal hier. Gut, das nur als kleiner Einsatz. Dann würde ich sagen, von uns gibt es nichts weiter. Dann sind Sie dran und Fragerunde.
Erstmal mit Applaus und Dankeschön. Und dann mit Fragen.
Ja, vielen Dank. Was mich ein bisschen enttäuscht hat, ist, dass außer Splice eigentlich nach der langen Entwicklungszeit nicht wirklich was Spannendes rausgekommen ist. Also kann ich Software-Defined Networks machen, kann ich CEF oder andere Object Store Speicher machen? Das ist eigentlich irgendwie so Stand von vor 5 Jahren, scheint mir.
Naja, ist immer die Frage, also REF zielt natürlich wirklich auf eine Enterprise-Umgebung ab, ne? Und eine Enterprise-Umgebung ist auch heute noch ein riesengroßes Storage irgendwo mit Fiber-Channel in erster Linie, wo sie ihre Sachen drauf haben. Also ein Cluster oder ein CEF und so weiter, da ist mehr Hype als wirklich Fleisch dran. Also ein CEF, also im Enterprise Linux finden sie überhaupt noch gar keinen Server, was sie benutzen können. Cluster wird es demnächst geben, also ist im Upstream-Projekt schon drin. Also sie fummeln auch dran rum, das im REF im nächsten Release drin zu haben. Also diese verteilte Storage wird natürlich auch ein Thema werden für so Umgebungen wie REF, ist aber jetzt im Moment in der Version noch nicht drin, wird aber in der nächsten Version dann kommen. Wird, wie gesagt, nicht CEF sein, sondern wird dann Cluster sein.
Also ich meinte gelesen zu haben, dass Cluster-Fest-Unterstützung schon im aktuellen REF 3.1 drin ist. Also von daher, das ist schon da.
Technical passiert. Preview. also auf eigene Gefahr. Ne? Also.
Ja. Und dass CEF kommen wird, das glaube ich nicht, weil CEF ist eher von SUSE gepusht, während Red Hat sein Cluster macht.
Aber ja, das sind ja politische Fragen. Also genau. Es ist, muss man ja auch aus Red Hat-Sicht verstehen, ist klar, dass sie ihr eigenes Produkt also. Aber ich würde das Technical Preview würde ich bitte nicht im Enterprise-Umfeld einsetzen, wenn Sie eine hohe Wichtigkeit auf Ihre Daten setzen wollen. Okay.
Für jetzt vielleicht Nicht-Techniker, wo wäre jetzt das Killer-Kriterium, Entscheidungskriterium zu sagen, VMware, also VMware hat ja einen Marktvorsprung, vor allem durch Verwaltbarkeit, Management von auch größeren Verbünden, was unter Linux ein bisschen hinterherhing. Jetzt mit REF scheint das ein bisschen aufzuholen. Was müsste ich jetzt meinem Chef sagen, dass er vor allem heraushaut und REF kauft? Was ist das Killer-Kriterium dafür?
Also das Killer-Kriterium ist natürlich, also Sie können mit VMware auch alles das machen, was Sie mit REF machen können und wahrscheinlich auch hier und da noch ein bisschen mehr. Das Kriterium von Red Hat ist, also Sie versuchen natürlich nicht direkt ins Rennen mit VMware zu gehen, sondern sagen einfach, Sie bieten eine Alternative. Und Red Hat hat ja eine Lizenzpolitik. Sie können ja, sie holen da zum Beispiel die Software oder die Subscriptions pro Host ein. Ne? Und da sagt Red Hat einfach, sie bezahlen im Grunde genommen ein einziges Mal für den Hypervisor. Und wenn sie dann natürlich RHEL, also Red Hat, drauf fahren, dann können sie da drauf so viele virtuelle Maschinen fahren, wie sie gerne möchten. Die sind dann alle mit der Subscription abgedeckt. Das ist zum Beispiel ja, das Argument von Red Hat. Subscription, keine Lizenzkosten, bitte.
Bei Zen und bei KVM kann ich Hardware durchreichen, wie ISDN-Karten. Kann ich das da auch?
ISDN-Karten, habe ich das gerade richtig verstanden?
Ja.
Also da muss ich jetzt ehrlich gesagt passen.
Weil, aber also ich fürchte
nicht. Nicht über die Management-Oberfläche. Also da ist, glaube ich, einfach, da wird keiner in seinen kühnsten Träumen dran gedacht haben, eine ISDN-Karte dort mit reinzureichen. Also Sie können Storage durchreichen, auch Hot-Plugging machen, ja, also Loons, aber also eine ISDN-Karte, ich bin mir ziemlich sicher, das wird nicht funktionieren.
Ich habe da noch eine Gegenfrage. Haben Sie das denn, wenn Sie das schon gemacht haben, haben Sie denn mal live migriert?
Ja, dann muss es natürlich bei beiden vorhanden sein, das ist klar.
Ja, also keine Live-Migration mit Hardware-Durchreichung, also Vorsicht. Ah. Aber ja.
Nur, Es geht halt bei KVM, ja, man kann es ja machen, nur es ist die Frage,
ob... Ja, es geht natürlich, also es werden natürlich längst nicht alle Sachen, die man mit KVM machen kann, hier auch unterstützt, weil wie gesagt, man muss natürlich auch immer sicherstellen, dass das Ganze migrierbar ist, weil es geht hier wirklich um eine Enterprise-Umgebung und man möchte einfach seine Applikationen virtualisiert fahren, möglichst einfach managen und man möchte eben auch ja eine Hochverfügbarkeit irgendwie schaffen und eben diese Migrierbarkeit. Und da muss man dann halt die Kompromisse machen. Die Komponenten der virtuellen Maschine müssen natürlich auf allen Hypervisoren zur Verfügung stehen. Deswegen geht natürlich nicht wirklich alles, was technisch möglich ist mit KVM im REF.
Ich habe kurz eine Frage zum Patching von diesen REFH-Servern. Wie würde das aussehen? Nimmst du den aus dem Cluster raus und installierst ihn einfach neu, wenn eine neue Version kommt? Oder kannst du den an den Satellite respektive an den Spacewalk anbinden und ganz normal darüber patchen?
Also es gibt einmal die Möglichkeit, also zum REFM, also der Manager, das ist einfach mal ein ganz normales Red Hat Enterprise Linux mit der entsprechenden Subscription, also mit dem entsprechenden Channel dazu, und die kann ich ganz normal über YAM updaten. Den REFH, da gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann den REFH einmal als eine völlig abgespeckte Version haben, ein sogenanntes Just Enough Linux, oder ich kann den auch auf einem ganz normalen Red Hat Enterprise Linux fahren. Dann habe ich da genauso wie beim REFM die Möglichkeit, über das YAM, über die Software Channels die Updates zu fahren, und wenn ich diesen Just Enough Linux als REFH habe, dann gibt's dort einen Update-Mechanismus. Also ich kann dort sagen, ich will jetzt ein Update machen, und da wird das Image, also das neue Image wird dann gezogen, das ist ungefähr 300 Megabyte groß, wird auf den Hypervisor gezogen, und also es funktioniert über KExec, wird dann eine Installationsroutine gestartet, und dann wird der Hypervisor komplett mit einem neuen mit einer neuen Version betankt sozusagen.
Ich hätte da zwei kurze Fragen, und zwar erstens, kann das System dynamische Ressourcen allokieren? Das heißt, kann ich Anteile angeben, also nicht sagen, der Host hat jetzt 3 CPUs oder so, sondern anteilig geben. Ich habe jetzt Entwicklungsmaschinen, die sind weniger wichtig, und normale Maschinen, die sind mir wichtiger, und dass er anteilig kriegt, der eine hat 4 Anteile, der andere hat 1 Anteil, und dass er dann die vierfache Ressource kriegt, wenn ich zu viel provisioniert habe.
Nochmal den letzten Satz.
Ich kann ja weit mehr Ressourcen in VMs nutzen, als ich besitze. Und wie ist dann die Ressourcenvergabe? Im Falle, dass die Ressourcen wirklich genutzt werden.
Ach so. Also ich kann jetzt nicht wirklich die VMs priorisieren. Also das ist mir nicht bekannt, ist so nicht möglich. Aber ich kann auch Also ja, aber das ist, glaube ich, nicht, darauf zielt er, glaube ich, nicht ab. Ne? Also ich kann sagen, welche zum Beispiel, wenn ein Hypervisor abschmiert, ich kann dann sagen, welche migriert werden, also welche zum Failover dazu, also welche dann wieder neu gestartet werden und welche nicht. Aber ich kann jetzt nicht wirklich eine Priorität von den VMs bereitstellen oder angeben.
Und die zweite Frage ist, Sie haben gesagt, 160 CPUs, also die Angabe von Red Hat, gehen pro Host und auch pro VM. Heißt das, ich kann einer VM mehrere physikalische CPUs durchreichen?
Ja, also es sind ja virtuelle CPUs, ne? Und ich kann halt so viele CPUs, wie da sind, definieren. Und wenn der Host 160 hat, dann kann ich auch einer VM 160 geben.
Unabhängig davon, ob das einzelne CPUs sind. Also selbst wenn das 4 CPUs mit 16 Kernen sind, kann ich einem
pro Kern. Pro Kern. Also für das KVM ist ja sozusagen der Kern die CPU.
Okay, dann danke.
Hier vorne geht's weiter. Fröhlich wird gefragt und gebohrt.
nochmal, wenn ich also jetzt mal zum Beispiel Memory overcommitte, dass ich 36 GB verteile, obwohl ich nur 24 GB habe, was man ja eigentlich ganz gerne macht, weil die Maschinen grundsätzlich immer mehr haben wollen, als sie brauchen, kann ich das nicht damit abbilden. Was KVM ja eigentlich kann, das hat ja eine hervorragende Memory.
Ja, genau das haben sie eben ausgemacht. Also damit eben genau das nicht funktioniert, ich kann die nicht overcommitten. Nee. Ja.
Doch.
Also aber die starten dann aber, glaube ich, nicht.
Also ich möchte es ja gerne selbst entscheiden. Weil ich kann ja auch sagen, diese Maschinen sind mir wichtig, die will ich auf jeden Fall weiterlaufen haben und andere sind mir egal, ob ich jetzt einen Mail-Server mehr oder weniger habe, aber die Datenbank soll bitte weiterlaufen.
Also jetzt nochmal um die Frage aufzunehmen. Es geht darum, dass man eine VM eine höhere Priorität gibt und die dann eher laufen lässt als eine andere, wenn nicht mehr genug Speicher ist. Ist das die Frage? Oder?
Zum Beispiel.
Das geht nicht, aber ein generelles Overcommitment an sich geht.
Okay. Habe ich das richtig verstanden? Also euer Produkt benutzt immer noch KVM als Basis.
Also erstmal ist nicht unser Produkt, ne?
Ja,
also
ja.
Das ist ein Red Hat Produkt.
Also, ja, ja. Ja, nein? Also ja, ja. Okay. Also gehen, also wenn ich jetzt zum Beispiel virtuelle Maschinen im RAW-Format habe und ich die transportieren müsste, die werden genommen oder hat sich Red Hat auf bestimmte...
Die müssen, also man kann die importieren, die müssen dann, ich weiß jetzt nicht genau, ich glaube es heißt OC, wie heißt es nochmal, die müssen in diesem Interchange-Format, es gibt dieses Open... OVA, genau, die muss ich also ins OVA-Format konvertieren und kann die dann importieren.
Okay, der Punkt ist nämlich, also wir haben einige Linux-Kunden, einige benutzen Red Hat, einige benutzen die Weiterentwicklung, CentOS.
Vorsicht mit Weiterentwicklung?
Naja, also die sind vom... ja, die Kernel-Versionen, die sind stabil, also alt, aber die nutzen es eben. Kann ich dann dort Red Hat, also den Manager von euch dann zum Beispiel benutzen oder geht das da drauf nicht?
Es ist nicht unsere Manager, ne?
Ja,
wir
ja.
Wir zeigen das Produkt, das ist ein Red Hat-Produkt. Rein funktional wird es funktionieren. Aber wenn damit irgendwas ist, dann können Sie damit nicht zu Red Hat gehen und sagen, ja, gut, hier funktioniert Support was nicht. Mit dem aktuellen Support ist das nicht unterstützt.
Also ich habe jetzt gerade einen, die steigen um. Und also die sind vielleicht in den nächsten 3 Jahren erst sortenrein. Und die brauchen aber jetzt schon eine Lösung.
Also wie gesagt, es gibt zu dem REF gibt es ja noch das Upstream-Projekt, das heißt OWIRT. Und OWIRT kann, also ist wahrscheinlich nicht für CentOS paketiert. Also es ist nicht so ganz so simpel. Ne? Es ist für Fedora paketiert, also man kann APM-Pakete einfach installieren, funktioniert auch wunderbar. Für CentOS...
Die VM hatte CentOS, richtig?
Das ging um... Der Host, ne?
Oh, der Host.
Also ja, also ich sag mal so, es wird schwierig. Also REF schon, also man kann natürlich hingehen und einfach die Repos einbinden und es mal da drauf installieren, aber also es ist natürlich gänzlich ohne Gewehr und also wenn die CentOS-Version, sagen wir mal eine aktuelle, also den Pendant vom RHEL 6.4 haben wir jetzt zum Beispiel, also man könnte es probieren, aber also... Es wird einem niemand helfen und also dann kann man auch, also dann würde ich eher das OWIRT versuchen. Da ist man dann beim Upstream-Projekt und kann dann auch auf den Mailinglisten sich Hilfe einholen. Wenn man Red Hat erzählt, dass man jetzt gerade versucht, ein REF auf einem CentOS zu installieren, dann werden die wahrscheinlich nicht mal antworten, weil da trifft man wirklich einen freien Zahn, wenn man mit CentOS ankommt bei Red Hat, ne?
Wunderbar, ja genau, jetzt ist auch, sagen wir mal, Schluss des eigentlichen Events und man kann loslegen mit dem Installieren, würde ich einfach mal sagen, ne? Beziehungsweise vielleicht seid ihr auch noch ein paar Minuten da, sodass man in der persönlichen Frage nochmal raufgehen kann.
Ja, auf das ansonsten Thema. Vielleicht der Hinweis auch, wir haben auch einen Stand im Open IT Forum.
Noch besser, genau, die nächsten Tage.
Ich glaube, der Weg ist immer auf dem Boden hier mit so einem schönen grünen Flächen ausgezeichnet zum OpenIT-Forum. Einfach folgen. Und da haben wir einen Stand, da kann man uns auch antreffen, falls noch Fragen bestehen, stehen wir gern zur Verfügung.
Ja, bedanken wir uns ganz herzlich bei euch und verabschieden uns mit Applaus.